ARD.
Führerschein für mehr als 4.000 Euro, wie das Bundesverkehrsministerium ihn wieder bezahlbar machen will.
Schülerinnen und Schüler sind immer schlechter in Naturwissenschaften. Wir sprechen drüber, woran das liegen könnte.
Und alle gemeinsam, warum die EU jetzt ihre Aufrüstungsstrategie ändert.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am Freitag, den 17. Oktober. Wir sind Moritz und Annika und geben in den kommenden 15 Minuten nochmal alles, damit ihr gut informiert ins Wochenende starten könnt.
Auf jeden Fall. Schönen guten Morgen. So, und der Führerschein Klasse B, ne? Also das ist ja der stinknormale Autoführerschein. Der ist mittlerweile richtig teuer. Der pendelt sich so bei mehr als 4.000 Euro ungefähr ein. Das ist für junge Leute natürlich ein Problem. Die müssen den ja machen und häufig auch noch bezahlen, zumindest zu großen Teilen. Und dass der zu teuer ist, das finden auch diese Menschen hier aus Siegen in Nordrhein-Westfalen.
Ich glaube, dass viele einfach davon auch ausgeschlossen werden, weil man vielleicht nicht gleich so viel Geld auf der hohen Kante hat. Und gerade als junger Mensch, wenn man noch nicht so viel arbeiten kann, ist das schon eine hohe Investition.
4.000 ist ja nochmal ein höherer Betrag als für jemanden, der schon im Berufsleben steht. Also das ist viel zu hoch.
Ich finde es auch ehrlich gesagt momentan eine wirkliche Zumutung, auch für die jungen Leute, die jetzt vielleicht jetzt nicht von ihren Eltern oder Großeltern finanziert werden.
Bundesverkehrsminister Schnieder scheint das übrigens auch so zu sehen und hat deswegen ein Konzept überlegt, um den Führerschein einfacher und vor allem auch günstiger zu machen. Das war so auch im Koalitionsvertrag festgelegt. Fahrschülerinnen und Fahrschüler sollen zum Beispiel den ganzen Theorieteil nicht mehr in Präsenz in der Fahrschule lernen müssen, sondern einfach per App von zu Hause.
Das ist ein Punkt. Außerdem soll weniger Stoff gepaukt werden müssen. Momentan sind es im Prüfungskatalog so um die 1200 Fragen und bald sollen es dann nur noch 800 Fragen sein.
Und es soll mehr praktische Fahrstunden am Simulator geben. Also ne, so richtig mit Sitz, Gaspedal, Lenkrad vor so einer Art Videospiel, halt wie so eine Konsole. Und diese ganzen Ideen will der Bundesverkehrsminister jetzt mit den Ländern besprechen und im kommenden Jahr soll dann ein Beschluss her.
Also praktische Fahrstunden am Simulator. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, ne? Also so um Schalten und Lenken zu üben, kann ich verstehen, so Augen-Hand-Koordination. Aber ich finde das Gefühl auf der Straße, also so richtig in der Realität, das finde ich, kann man eigentlich nicht ersetzen. Also vor allem auch bei Nachtfahrten nicht.
Ja, das stimmt. Ich glaube allerdings, also auch so Reaktionsschnelligkeit und sowas. Weil, also das Gute ist ja, es gibt ja jetzt nicht mehr so viele neue Schaltautos, ne? Das ist ja dann eh Automatik, dann musst du dich auf eine Sache weniger konzentrieren, dann kannst du eher gucken, wie schnell kann jemand bremsen oder wie schnell versteht jemand, wer jetzt Vorfahrt hat an irgendeiner Stelle. Also es kann bestimmt nicht alles ersetzen, Nachtfahrten oder Autobahnen oder sowas, dieses Gefühl, verstehe ich total, was du meinst, aber in Teilen bestimmt, glaube ich schon.
Ja, bestimmt. Es wird ja auch schon genutzt, ne? Also es haben ja viele Fahrschulen auch schon diese Simulatoren. Das scheint ja zu funktionieren.
Vor allen Dingen machen diese praktischen Fahrstunden draußen auf der Straße den Führerschein halt erst so richtig teuer, ne? Das ist so ein riesiger Punkt. Und deswegen wäre es schon sinnvoll, die durchs Üben vorm Bildschirm so ein bisschen zu reduzieren. So eine praktische Fahrstunde, die kostet laut ADAC bis zu 95 Euro. Und wenn man davon mittlerweile mehr als 30 Fahrstunden braucht, dann geht das richtig ins Geld.
Ja, Wahnsinn, mehr als 30 Fahrstunden. Also ich bin zwar auch einmal durch meine praktische Prüfung gefallen, muss ich an dieser Stelle mal beichten, aber ich habe trotzdem so, ich meine so um die 25 Fahrstunden gebraucht.
Was hast du gemacht? Was passiert? Willst du es erzählen?
Ich bin über Rot gefahren.
Oh nein! Guck mal, das hättest du am Simulator vorher schön üben können. Gut, und seitdem du den Führerschein gemacht hast, sind es auch ja noch mehr Verkehrsteilnehmer auf den Straßen geworden. E-Bikes, E-Roller zum Beispiel, die sind schnell und machen den Verkehr noch etwas unübersichtlicher als überhaupt schon. Dann gibt es in vielen Städten häufiger Fahrradstraßen, die jetzt ja auch breiter sind. Also da kommt einiges dazu, auf das man mehr achten muss. Und dazu kommt, die Autos werden ja komplizierter. Also da ist einfach mehr Technik drin, Fahrassistenten und KI und so weiter. Und natürlich sollen die eigentlich helfen beim Fahren, aber die muss man auch erstmal richtig checken und verstehen.
Ja, da ist schon was dran. Und Experten wie Fahrlehrerin Jennifer Hören aus Viersen in NRW, die sagen auch, dass jungen Menschen häufig auch die Vorerfahrung im Straßenverkehr fehlt.
Die sitzen ja auch, wenn sie mitfahren, oft mit digitalen Medien, Smartphone, irgendwelchen Spielen hinten. Und das führt definitiv auch dazu, dass die Fahrschüler den Straßenverkehr nicht mehr so wahrnehmen wie früher.
Im vergangenen Jahr ist jeder zweite Fahrschüler durch die Theorieprüfung gefallen und in der Praxis mehr als jeder dritte. Du bist also nicht alleine, Moritz, alles gut.
Mein Glück.
Und das verursacht ja dann auch nochmal Kosten, also noch mehr Fahrstunden, nochmal die Prüfungsgebühr. Das haut ja alles nochmal rein.
Ja, deswegen eben die Vorschläge des Bundesverkehrsministers, die wir schon besprochen haben. Und die Fahrlehrerverbände, die finden die Vorschläge zu einer kompakteren Ausbildung auch ganz gut.
Was ich noch einen guten Punkt fand, also damit Fahrschülerinnen und Fahrschüler sich genau überlegen können, ob sie lieber in Fahrschule A oder B ihren Führerschein machen, soll es künftig auch möglich sein, online die Kosten anzugucken und aber auch die Durchfallquote von Schülerinnen und Schülern einer Fahrschule.
Obwohl der Führerschein so teuer ist, scheinen sich aber auch viele noch irgendwie den Führerschein leisten zu können. Im vergangenen Jahr gab es laut TÜV auch einen neuen Rekord. Es wurden in Deutschland mehr als 2 Millionen Theorieprüfungen abgelegt und fast nochmal genauso viele praktische Prüfungen.
Unsere Kurznachrichten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wird heute US-Präsident Trump in Washington treffen. Dabei soll es laut Selenskyj sowohl um die Flugabwehr als auch um Waffen für Gegenangriffe gehen, um den Druck auf Russland zu erhöhen. Gestern Abend hatte US-Präsident Trump bereits 2 Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und hat angekündigt, sich im ungarischen Budapest treffen zu wollen.
Viele Menschen in Deutschland husten oder schniefen, bestimmt ja auch bei euch im Umfeld. Wir haben gestern im Podcast drüber gesprochen. Aber das liegt wohl nicht an der Grippe, sagt das Robert-Koch-Institut. Die Influenza-Fälle sind bisher recht gering. Die Corona-Zahlen sind dagegen aber vergleichsweise hoch. Circa 6.700 Fälle wurden in einer Woche gemeldet. Im Vergleich bei der normalen Grippe sind es gerade mal 500 gewesen.
Der Leichnam der verunglückten Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier befindet sich nicht mehr am Unglücksort und kann deshalb nicht geborgen werden. Das ist das Ergebnis eines erneuten Bergungsversuchs auf Wunsch der Familie. 2 Alpinisten haben noch einmal den Versuch unternommen, die Verunglückte zu finden. Sie vermuten, dass der Körper verschüttet in einer Gletscherspalte liegt. Laura Dahlmeier war im Juli bei einem Bergunfall am Laila Peak in Pakistan gestorben.
Im Bundestag wird es jetzt höhere Strafen für Beleidigungen, Störungen oder unerlaubtes Fehlen geben. Die Koalition aus Union und SPD hat das beschlossen. Wenn sich Abgeordnete daneben benehmen, steigt das Ordnungsgeld von 1.000 auf 2.000 Euro und im Wiederholungsfall sogar von 2.000 auf 4.000 Euro.
Jeder 10. Schüler oder Schülerin erreicht in Mathe nicht mal die Mindeststandards für einen Hauptschulabschluss. Und jeder 3. würde mit seinen Mathekenntnissen auch keinen Realschulabschluss schaffen.
Das sind die Ergebnisse vom aktuellen IQB-Bildungstrend, der Daten von 48.000 Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe untersucht hat. Dieser Bildungstrend kommt vom Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen und wird von den Schulministerinnen und Ministern in Auftrag gegeben.
Und leider sind nicht nur in Mathe die Ergebnisse so unterirdisch, sondern auch besonders in den anderen Naturwissenschaften. Also da fehlen Grundkenntnisse in Chemie, Physik, Bio. Die könnten einigen Schülerinnen und Schülern den Realschulabschluss kosten.
Und laut der Studie gibt es eben immer mehr Schülerinnen und Schüler, die mit Naturwissenschaften Probleme haben. Und zwar über alle Schulformen hinweg. Also nicht nur in Haupt- und Realschulen, sondern auch an Gymnasien.
Wie war es bei dir? Warst du in der Schule eher so der Sprachentyp oder warst du Naturwissenschaftsfan?
Mais je pense que I think I was very good in Italian.
Merke ich. Ich fühle es aber auch. Bei mir, also ich war wirklich auch eher der Sprachenmensch. Ich kann dir aber auch genau sagen, woran das bei mir lag. Und zwar war es einfach leichter für mich. Also fürs andere, für die Naturwissenschaften, das hatte viel mit Logik zu tun, kann ich nichts mit anfangen. Nee, da musste ich mich einfach ein bisschen mehr anstrengen und das war natürlich lästig. Und dann mache ich natürlich eher die Sachen, die mir mehr zufallen. Also ja, das war so mein
ist
Grund.
Ist ja wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit bei uns Journalisten. Ne? Rechnen geht so, aber Sprachen dafür ein bisschen besser. Naja, das Ding ist ja auch, es ist ja nicht so, als gäbe es ständig Meldungen darüber, dass deutsche Schülerinnen und Schüler zwar schlecht in Mathe sind, aber dafür super lesen können.
Stimmt.
Also es scheint ja auch irgendwie in allen Fächern Probleme zu geben.
Und woher diese Entwicklungen aber kommen, das können auch die Studienmacherinnen und Macher nur vermuten. Und sie glauben aber, dass es vor allem mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Da ist sie wieder. Und eben damit, dass der normale Unterricht und die normalen sozialen Kontakte in dieser Zeit teilweise so eingeschränkt wurden.
Scheint ja auch logisch zu sein. Also wenn man sich mal anguckt, dass die befragten Schüler für die Studie genau zu Pandemiebeginn an die weiterführenden Schulen gewechselt sind, meine ich.
Ja, das hat die ziemlich, also die sind da mitten reingeraten sozusagen. Ne? Also eine mögliche Erklärung für das schlechte Abschneiden, Corona. Möglicher zweiter Grund, zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Klar, also Lehrermangel ist nicht neu, wird aber tatsächlich immer schlimmer.
Es gibt laut Studie aber noch einen dritten Grund, einen möglichen Grund für abnehmende Leistungen, nämlich Migration.
Es kommen immer mehr Kinder aus anderen Ländern zu uns und darauf ist unser Schulsystem nicht unbedingt gut eingestellt. Also es gibt viele Verständnisprobleme zum einen mit den Sprachen und viele Kinder sind vielleicht in anderen Ländern zur Grundschule gegangen und kommen dann hier in ganz neue Strukturen im deutschen Bildungssystem. Da wird halt teilweise Wissen vorausgesetzt, was die vielleicht noch nicht haben und dann fallen die zurück.
Deswegen gibt es die Idee, eine Beschränkung, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund in einer Schule sind. Bundesbildungsministerin Karin Prien hat die Idee einer solchen Quote als denkbares Modell bezeichnet. Und dafür hat sie viel Kritik eingesteckt und auch Zweifel geerntet, wie das denn eigentlich umgesetzt werden soll.
Um das Thema Schule und Migration ging es diese Woche auch in einer Fernsehdiskussion von WDR und NDR. Die 100, was Deutschland bewegt, heißt diese Sendung. Und das Konzept von der Sendung ist es, dass sich 100 ganz normale Leute gegenseitig zuhören und ihre Argumente austauschen.
Du hast tatsächlich, wie bei uns im Ruhrgebiet fast üblich, eine Klasse von 40 Schülern. Und von diesen 40 Schülern sprechen tatsächlich 35 nicht die deutsche Sprache.
Ja.
So, und das Problem ist definitiv, weil wir jetzt so ein Verteilungssystem haben, Schulsystem, Föderalismus, wo 16 Bundesländer ihr eigenes Süppchen kochen, was ich eine Katastrophe finde. Das müsste zentralisiert sein.
Es gab aber auch Teilnehmer in der Diskussion, die sich geärgert haben, dass Migration überhaupt als so ein Grund herausgestellt wurde.
Was ist damit, dass die Schulen marode sind? Was ist damit, dass die Leute auf Technik aus den 90er Jahren arbeiten müssen? Was ist damit, als ich in der Schule war, gab es Klassen von, ich weiß nicht, 15, 20 Leute. Jetzt gibt es Klassen mit 40 Leuten. Wie soll das funktionieren? Da sehe ich nicht die Migration schuld.
Wahrscheinlich ist es halt wie immer. Es wird eine Mischung aus vielen Gründen sein. Und ich finde auch tatsächlich, alle Gründe, die wir jetzt gehört haben, sind Gründe, die man mal angehen könnte. Also schaden wird es mit Sicherheit nicht.
Und wenn ihr jetzt tiefer in die Diskussion einsteigen wollt, die Sendung, die wir gerade erwähnt haben, die 100, was Deutschland bewegt, die findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Wir sind längst in einem Zeitalter angekommen, in dem das Militär wieder eine große Rolle spielt und eine noch viel größere spielen soll.
Ja, das merkt man ja auch schon daran, wie hier jetzt gerade in Deutschland über die Wehrpflicht diskutiert wird. Also die sind ja wirklich mittendrin.
Und gestern hat die EU-Kommission dann noch eine Strategie vorgestellt, die darauf abzielt, dass Europa bis 2030 verteidigungsbereit ist. Dafür soll in großem Stil militärisch aufgerüstet werden. Hintergrund ist ja die Sorge, dass Russland nach der Ukraine möglicherweise ein EU-Land und damit auch einen NATO-Staat angreifen könnte.
Das ist der eine große Grund. Der andere ist, dass die EU sich unabhängiger von den USA machen will. US-Präsident Trump hatte ja auch gefordert, dass Europa mehr für seine eigene Sicherheit tun soll. Und deswegen rückt die EU von der jahrzehntelangen Tradition ab, dass wirklich jedes Land seine eigenen Militärgeräte beschafft. Und jetzt sollen eben Milliarden in die Hand genommen werden, um gemeinsame europäische Rüstungsprojekte anzuschieben.
Für die kommenden knapp 4 Jahre hat Kommissionspräsidentin von der Leyen konkrete Ideen vorgelegt, um die europäische Verteidigungsindustrie zu stärken, die Waffenproduktion zu beschleunigen und die Unterstützung für die Ukraine dabei aufrechtzuerhalten. Und eine zentrale Maßnahme ihrer Ideen, die haben wir für euch mal rausgesucht.
Und zwar eine Drohnenabwehrinitiative. Die soll nicht nur die östlichen EU-Länder schützen, sondern die ganze Europäische Union. Schon bis Ende des nächsten Jahres soll so ein Drohnenschutzschild in Betrieb gehen und ein Jahr später soll er auch vollständig einsatzfähig sein.
Und beim Aufbau dieses Schutzschildes will die EU auch auf die Erfahrung der Ukraine setzen, denn die wehrt ja seit mehr als 3 Jahren russische Drohnenangriffe ab und hat einfach auch smarte und kostengünstige Bekämpfungsstrategien entwickelt.
Wenn man so will, also man kann schon sagen, es ist so eine Art Zeitenwende in der Art und Weise, wie sich Europa militärisch aufstellt. Also keine Alleingänge mehr von einzelnen Ländern, sondern wirklich gemeinsame Projekte, um zu zeigen, dass die EU eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch stark ist. Und diese Art von Zusammenarbeit soll Geld sparen, das Lagern von Militärgerät einfacher machen und Europa eben unabhängiger von Anbietern außerhalb der EU machen, wie zum Beispiel den USA.
Wie die Pläne konkret ausgearbeitet werden, das liegt jetzt in der Hand der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten. Die werden in der kommenden Woche bei einem Gipfeltreffen in Brüssel dann das erste Mal über die Vorschläge beraten und bis zum Jahresende soll schon eine Entscheidung da sein. Wenn ihr gern Vögel beobachtet, dann achtet doch am Wochenende mal auf dieses Geräusch hier.
Die sind immer so leise.
Ich mag das voll gerne zu hören. Das sind natürlich Kraniche und ja, weil die so laut sind, sind sie natürlich auch kaum zu verpassen.
In den Gruppen fliegen die ja typischerweise in so V-Formationen oder in so einem Keil.
Ja.
Und wieso
erkennen.
Können die nicht leise fliegen? Weil ja, ist schön und so, aber manchmal ist es auch einfach laut. Und dieser Experte sagt, naja, die labern beim Fliegen die ganze Zeit.
Das ist im Prinzip so eine Art Kommunikation, wie wenn Sie und ich jetzt durch die Fußgängerzone gehen. Da unterhält man sich auch, dann tauscht man irgendwas aus und einfach auch um Kontakt zu halten, um jetzt da nicht sozusagen den Anschluss zu verlieren.
Ja, die schnattern halt, ne? So wie alle anderen irgendwie auch.
Ja.
Wo bist du? Ihr sollt natürlich auch nicht den Anschluss verlieren, genauso wie die Kraniche. Deswegen verabschieden wir euch jetzt erstmal ins Wochenende und dann am Montag könnt ihr uns wieder hören. Und damit ihr uns dann nicht verpasst, drückt doch einfach gerne mal die Glocke. Abonniert uns.
Und nach dem Wochenende sind wir beide natürlich wieder für euch da. Und bis dahin wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.